Deutschlandfunk, Andruck.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Andruck. Heute am Mikrofon für Sie ist Nils Schniederjan. »150 Jahre ist es her, dass ein Politiker geboren wurde, der wohl wie kein anderer den Kurs der Bundesrepublik Deutschland geprägt hat. Konrad Adenauer. Zu diesem Anlass erscheinen gleich zwei Biografien, die wir Ihnen vorstellen möchten. Darin geht es nicht nur um seine Zeit als erster und bislang ältester Bundeskanzler, sondern auch um sein langes politisches Leben davor.« Außerdem werfen wir einen Blick auf ein Sachbuch für Kinder. Eine britische Autorin fragt angesichts der vielen Krisen, wie unser Alltag in Zukunft aussehen könnte. Viele Kinder machten sich schließlich, so die Autorin, Sorgen darum, wie diese Zukunft angesichts des Klimawandels, angesichts der globalen Krisen überhaupt aussehen kann. Hören Sie mehr zu den Visionen, die das Buch dafür vorstellt, gleich hier bei Andruck. Den 250. Geburtstag ihrer Unabhängigkeitserklärung feiern die Vereinigten Staaten in diesem Jahr. Der Zustand des Landes könnte wohl besser sein, zumindest was die Stimmung in der Bevölkerung angeht. Gerade der politische Austausch ist geprägt von Zorn, Hass und zum Teil von Gewalt. Das alles ist nicht neu, meint der Historiker Bernd Greiner. Und es war in der Vergangenheit sogar schon schlimmer. So die These seines Buches Weißglut, das sich um eine Gesellschaft dreht, die sich eigentlich seit der Wende zum 20. Jahrhundert in permanenter Feindstellung befände. Damit ist sein Buch auch eines über den Trumpismus der Gegenwart, findet Katja Ridderbusch, die das Buch für uns gelesen hat.
This morning, Jimmy Kimmel off the air. The
host. Keine vier Monate ist es her, dass der amerikanische Fernsehsender ABC die Show des Komikers Jimmy Kimmel vorübergehend suspendierte. Der hatte den Republikanern vorgeworfen, die Ermordung des rechten Aktivisten Charlie Kirk für Propaganda auszuschlachten.
Charlie Kirk, accusing Republicans of reaching new lows in response.
Es blieb nicht bei Kimmel. Menschen, die die Tat vermeintlich oder tatsächlich rechtfertigten, wurden an den medialen Pranger gestellt. Manche verloren ihren Arbeitsplatz. Der Historiker Bernd Greiner hat jetzt ein Buch über die lange Tradition von Gift, Hass und Unerbittlichkeit in der US-Gesellschaft geschrieben. Weißglut, so der Titel, sei keine Studie über Trump, betont der Autor, vielmehr handle sie von der Geschichte dieser Gegenwart. Der Autor zeichnet das düstere Bild eines Landes, dessen politisches Denken sich in ständiger Feindstellung vollzieht. Gut gegen Böse. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Die Kernthese: Treiber und Vollstrecker des amerikanischen Furors sind nicht in erster Linie Politiker oder Parteien, sondern normale Bürger. Die extreme Mitte, sagt Greiner.
Und das sind Freiberufler, das sind Lehrer, das sind Geistliche, das sind Journalisten, das sind Intellektuelle, Wissenschaftler. Also all diejenigen, die gemeinhin als das bürgerliche Rückgrat einer Gesellschaft bezeichnet werden.
Greiner, einst Absolvent der linken Marburger Schule, sieht die Ursprünge der gesellschaftsimmanenten Gewalt im sogenannten Gilded Age, dem Zeitalter des enthemmten amerikanischen Kapitalismus im ausgehenden 19. Jahrhundert. Damals wurde die aufkeimende Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung konsequent niedergeschlagen.
Also heute regen wir uns auf, zu Recht regen wir uns auf, wenn Trump die Nationalgarde nach Portland, nach Chicago und weiß der Henker wohin schickt. Die Nationalgarde wurde zwischen 1890 und 1910 ungefähr 100 Mal gegen streikende Arbeiter eingesetzt. Nicht gegen Arbeiter, die den Sozialismus in den USA einführen wollten, sondern gegen Arbeiter, die um halbwegs vernünftige Arbeitsbedingungen kämpften und einen anständigen Lohn haben wollten.
Zu jener Zeit organisierten sich außerdem Bürger in privaten Spitzel- und Wachtruppen. Die größte war die American Protective League, die während des Ersten Weltkriegs als willige Handlangerin des Justizministeriums die Sicherung der Heimatfront auf ihre Fahnen schrieb. Ins Visier gerieten vor allem Sozialisten, Gewerkschaftler, Pazifisten und Einwanderer aus Feindnationen, vornehmlich Deutsche. Prügeln, Teeren und Federn gehörten zu den gängigen Methoden, mit denen Angehörige der American Protective League und ihre Sympathisanten potenzielle Systemabweichler einschüchterten.
Ihre Mitglieder sahen sich als Fußsoldaten des Guten und Retter eines von Feinden umzingelten Gemeinwesens. Die meisten waren im späten 19. Jahrhundert politisch sozialisiert worden, in den Jahren eines religiös aufgeladenen Patriotismus, verwoben mit Fremdenfeindlichkeit und militärischen Männlichkeitsbildern.
Nach dem Ersten Weltkrieg und bis in den Kalten Krieg übernahm der Veteranenverband American Legion die Rolle des wichtigsten zivilgesellschaftlichen Akteurs im Kampf gegen die inneren Feinde Amerikas. Ein latenter Rassismus, betont der Autor, vermischte sich stets mit den Feindbildnarrativen von Linken, Einwanderern und angeblichen Sozialschmarotzern. Während der Bürgerrechtskämpfe in den 1960er Jahren wurde der Unterton zum Leitmotiv, schreibt Greiner. Bei vielen Konservativen triggerte die progressive Bewegung Angst vor einer Verschiebung des politischen und gesellschaftlichen Kräftefeldes und vor einer Marginalisierung weißer Amerikaner. In diesem Klima formierte sich seit den 1970er Jahren die religiöse Rechte, eifernde Gotteskrieger im Kampf gegen Liberalismus und Säkularismus. Jahrzehnte später befeuerte die Wahl von Barack Obama zum ersten schwarzen Präsidenten der USA den Aufstieg der Tea Party. Deren Gedankengut wurde zum Urschleim von Trumps Magerbewegung, schreibt Greiner.
Nicht zuletzt reanimierte die Tea Party eine fast vergessene Parole von Ronald Reagan. Make America Great Again. Was sie von Reagan unterschied, war ihre geifernde Aggressivität. Der Optimismus des großen Kommunikators wich dem finsteren Blick von Käfigkämpfern.
Greiners Buch ist ein Sittengemälde im historischen Längsschnitt. Es zieht eine Kontinuitätslinie von den Vigilanten des 19. Jahrhunderts bis zu den rechten Milizen, die am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten. Dank eifriger Hilfstruppen aus der Mitte der Gesellschaft und einer immer blutleereren demokratischen Partei gelang es rechten Populisten, die Klassenkämpfe der frühen Jahre zunehmend in Kulturkriege umzubiegen, schreibt Greiner.
Mit Beschwerden über den Zustand der Kultur ließen sich höhere Erträge einfahren als mit einer Debatte über ökonomische Missstände. Werteverfall wog schwerer als der Verlust von Arbeitsplätzen und der Bankrott von Farmen. Wirtschaftliches galt als politikferner Bereich, wo entweder die Kräfte der Natur oder Gottes Wille herrschen.
Weißglut. Greiner hat eine kraftvolle, klar komponierte und griffig geschriebene Analyse über die Wurzeln des Hasses in der amerikanischen Gesellschaft vorgelegt. Das Buch ist eine Pflichtlektüre für jeden, der tiefere Antworten auf die Frage sucht, was Trump und den Trumpismus möglich machte.
Das war das Urteil von Katja Ritterbusch. Rezensiert hat sie das Buch Weißglut, die inneren Kriege der USA, eine Geschichte von 1900 bis heute, von Bernd Greiner. Erschienen ist der Titel bei C.H. Beck und für 464 Seiten zahlen sie 32 Euro. Der Zustand Amerikas beschäftigt seit der zweiten Amtszeit Trumps viele Autoren. Spätestens jetzt wirkt es so, als sei das US-amerikanische Imperium wieder mit voller Macht zurück auf der Weltbühne. Aber nicht geopolitische Analysen haben Konjunktur, sondern insbesondere journalistische Bücher, die direkt aus den USA berichten. Dazu zählt auch das neue Buch Goodbye America von Rieke Havertz, Korrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit. Markus Pindur stellt es vor.
Das Fragezeichen steht nicht ohne Grund im Titel dieses Buches. Denn wenn man sich auf diese Mischung aus persönlicher Erfahrung und politischer Analyse einlässt, wird schnell klar, dass die Autorin sich so bald nicht von den USA verabschieden wird. Rieke Havertz lebt seit 20 Jahren in Amerika und hat das Land zunächst dort kennengelernt, wo es vielleicht am amerikanischsten ist, wenn man das über ein so diverses, facettenreiches Land überhaupt sagen kann. Rieke Havertz kam zum Studium an die Ohio University in Athens. Und sie lernte dort ein Amerika kennen, das sich in den letzten Jahren so galoppierend verändert hat, dass das für die Autorin viele grundlegende Fragen aufwirft.
Deutschland und Europa stehen vor der Frage, ob wir uns von dem Amerika, das wir meinten zu kennen, nicht nur für den Augenblick einer dramatischen Trump-Präsidentschaft, sondern auf Dauer verabschieden müssen. Seit mehr als 20 Jahren sind die Vereinigten Staaten meine zweite Heimat. Noch nie war meine Sorge so groß, dass ich diese Heimat verlieren werde, weil ich sie nicht mehr wiedererkennen werde. Weil die Demokratie in den Vereinigten Staaten vielleicht überlebt, aber das Ideal und die Verheißung, nach denen diese Nation nun bald 250 Jahre lang mühevoll strebt, zerstört werden.
Die Autorin zieht eine vorläufige Bilanz, die von ihrer persönlichen Geschichte mit den USA genauso geleitet wird, wie von politischen und gesellschaftlichen Aspekten, die Teil ihrer journalistischen Arbeit sind. Und das ist in weiten Teilen eine Bestandsaufnahme der gesellschaftlichen Polarisierung Amerikas. Gerade weil Ohio einer jener Bundesstaaten ist, die die amerikanische Gesellschaft als Ganzes abgebildet haben, ist der Wandel dort besonders augenfällig. Früher ein Swing State, heute ein sicheres politisches Reservat der Republikaner. Selbst ehemalige Industrieregionen, in denen die Gewerkschaften Wahlkampf für Joe Biden machten, gingen klar an Trump. Das Arbeitermilieu wählt nicht mehr mehrheitlich die Demokraten. Die Autorin berichtet von einem Gewerkschaftsfunktionär, der seit 2020 nicht mehr mit einer seiner drei Töchter gesprochen hat, weil die politischen Differenzen zwischen den beiden unüberbrückbar sind. Wohltuend ist, dass die Autorin die eigene anfängliche Arroganz dem konservativen Amerika gegenüber auch als solche reflektiert. Sie beschreibt dabei ein Gespräch mit dem Mann einer Freundin, der Waffenbesitzer ist. Das Gespräch verlief zwar freundlich, aber rückblickend konstatiert Rieke Havertz, dass sie mit einer gewissen Überheblichkeit reagiert habe. Seitdem versuche sie, sich bei jedem Gespräch und jeder Recherche möglichst neutral zu verhalten. Gleichzeitig beschreibt sie ein Land, das immer gespaltener ist und in dem die Menschen einander meiden, wenn sie unterschiedliche politische Ansichten haben. Jeder zieht sich in seine Blase zurück. Ländliche und urbane Gegenden streben immer weiter auseinander, so die Autorin.
Dass sich ländliche und urbane Bürger in ihrem Wahlverhalten so klar unterscheiden, ist eine Entwicklung, die erst seit Ende der 1990er Jahre zu beobachten ist, sich seitdem aber massiv beschleunigt hat. Race, Class sowie auch Gender und Religion und damit Lebenswelten sind entscheidende Cluster amerikanischer Identitätspolitik, die sich beinahe feindlich gegenüberstehen.
Es sind die vielen Begegnungen mit Amerikanern, die das Buch so lesenswert wie informativ machen. Dabei wird klar, dass Trump sowohl Symptom als auch Beschleuniger der gesellschaftlichen Entfremdung ist. In Wyoming besucht die Autorin den Bürgermeister einer Kleinstadt, die einen Boom der Windkraft erlebt, was den Bürgermeister nicht davon abhält, den Klimawandel zu leugnen. Als sie ihn fragt, warum er eine europäische Journalistin trifft, die mit ihm über Klimaschutz reden will, antwortet er, die meisten Anfragen von Journalisten würde er absagen. Die würden alle nur von New York oder Washington D.C. mit ihm telefonieren wollen. Aber sie, Rieke Havertz, sei nach Wyoming gekommen. Die Autorin dazu?
Eine Episode, die viel über die Haltung auf beiden Seiten erzählt, die das Klischee der Küsteneliten gegen die Menschen in den Flyover-States in eine konkrete Realität übersetzt. Noch so eine Dualität in Amerika, die gepflegt und von beiden Seiten kultiviert wird. Arroganz lässt sich auf beiden Seiten finden. Es ist eine Arroganz, die nicht nur die amerikanische Gesellschaft immer weniger überwinden möchte.
Rieke Havertz widmet ein ganzes Kapitel den politisch-historischen Ursprüngen des Trumpismus, den bereits Barack Obama nicht als Ausnahmeerscheinung beschrieb, sondern als eine logische Schlussfolgerung der republikanischen Rhetorik und Taktik der letzten Jahrzehnte. Vieles, was schon in den 90er Jahren mit Newt Gingrich begann, kulminierte in Trump.
Dazu stimmt Trump den Abgesang des amerikanischen Traums immer wieder laut an, den er mit seinem Leben voll Gold, Geld und Glamour für alle zu retten verspricht, die ihm nur folgen wollen. Wenn sie es tun, folgen sie ihm in eine Welt aus Chaos, Korruption und Aufstand. Denn letztlich ist Trump nur an seinem Machterhalt und der Vermehrung seines Vermögens interessiert. Und die Republikanische Partei ist schon lange sein Mittäter.
Der Trumpismus steht zwar stets im Raum, aber die Autorin bearbeitet ein weites Themenfeld. Waffenkult, das transatlantische Verhältnis, Barack Obama, Black Lives Matter, Frauenrechte, Wokeness, Einwanderung, Armut, der amerikanische Freiheitsbegriff, die Fernsehserie Friends, die Rolle von Country-Musik. Es gibt kaum ein Phänomen, das Rieke Havertz nicht anschaulich schildert und analytisch in ihr Amerika-Bild einsortiert. Deswegen liest sich dieser Streifzug durch Amerika nicht nur sehr gut, sondern vermittelt auch ein sehr gutes Bild von der gesellschaftlichen Realität der USA in der Ära Trump. Rieke Havertz beschreibt ihre Befürchtungen in Frageform.
Wie viel kann Donald Trump in den 3 Jahren Amtszeit, die noch vor uns liegen, kaputtschlagen in der Gesellschaft? Auch letzte Tabus brechen, den öffentlichen Diskurs über Angst und Einschüchterung kontrollieren. Wie sehr wird er darin Nachahmer finden, nicht nur in der Politik, sondern im gesellschaftlichen Miteinander?
Die Autorin hat sich übrigens vorerst entschieden, ihr Amerika, ihre zweite Heimat, nicht aufzugeben. Wie sie sagt, noch nicht.
Markus Pindur über das Buch Goodbye Amerika, die USA und wir, eine Neuvermessung von Rieke Havertz. Veröffentlicht wurde es im Aufbau Verlag. Der Umfang sind 240 Seiten und der Preis 22 Euro. Heute, vor genau 150 Jahren, am 5. Januar 1876, wurde in Köln ein Politiker geboren, der wie kaum ein anderer die Entwicklung Nachkriegsdeutschlands beeinflusst hat. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg war er langjähriger Oberbürgermeister seiner Heimatstadt und Präsident des Preußischen Staatsrats. Nach dem Krieg wurde er dann erster Bundeskanzler der jungen Bundesrepublik. Es geht natürlich um Konrad Adenauer. Als er 1949 im Alter von 73 Jahren ins Amt kam, lag eigentlich schon ein ganzes Leben hinter ihm. Trotzdem verbrachte er noch 14 Jahre im Kanzleramt und prägte eine ganze Ära deutscher Politik. 2 neue Biografien beleuchten pünktlich zum 150. Geburtstag das Leben und Wirken des Politikers. Otto Langels hat die Bücher von Friedrich Kissling und Norbert Frey für uns gelesen.
Während sich der Jenaer Historiker Norbert Frey auf den Kanzler nach der Katastrophe konzentriert, sprich auf die Zeit nach 1945, nimmt der Bonner Historiker Friedrich Kiesling 3,5 Leben in den Blick. Adenauers Biografie vom Kaiserreich über die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus bis in die Bundesrepublik. Nach den mehr als 30 Jahre zurückliegenden großen Porträts von Henning Köhler und Hans-Peter Schwarz ergänzen die Zeithistoriker Frey und Kiesling das frühere Adenauer-Bild unter dem Vorzeichen einer Welt im Umbruch. Norbert Frey:
Natürlich ist es jetzt besonders reizvoll, auch noch einmal die Geschichte der Westbindung vor dem Hintergrund unserer gegenwärtigen Schwierigkeiten und der Veränderung, ja der Auflösung des Westens, von der wir ja momentan reden, zu betrachten.
Friedrich Kiesling, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Bonn, widmet etwa die Hälfte seines Buches der Zeit vor 1945. Er betreibt intensives Quellenstudium, beschreibt ausführlich Adenauers Herkunft aus einem katholischen Elternhaus, seinen Weg durch Schule und Studium und erwähnt manche Episode aus Adenauers anekdotenreichem Leben. Seine politische Heimat fand Konrad Adenauer in der Zentrumspartei, der Partei des politischen Katholizismus. Mit 41 Jahren wurde er 1917 Oberbürgermeister in Köln, wo er sich, so Kiesling, als Modernisierer einer Großstadt profilierte.
Viele Projekte, also etwa das Stadion ist da gebaut worden, ein ganzer Sportpark ist gebaut worden. Es sind aber auch viele Infrastrukturprojekte angegangen worden in der Zeit. Wir haben häufig den alten Adenauer immer im Kopf in der Bundesrepublik, aber in der Weimarer Republik war er ein moderner, dynamischer Politiker.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten waren Adenauers Tage als Oberbürgermeister gezählt, weil er aus seiner Ablehnung der Nazis kein Hehl machte. Als Hitler am 17. Februar 1933 nach Köln kam, vermied Adenauer es, den neuen Reichskanzler zu empfangen, und er ging noch einen Schritt weiter.
An einem Sonntag, da wurde ich durch die Mitteilung überrascht, dass über Nacht die Nationalsozialisten auf der Brücke in Köln überall Hakenkreuzfahnen angebracht hätten. Und ich habe dann erklärt, die Hakenkreuzfahnen müssen wieder runtergenommen werden.
Es war, wie nicht anders zu erwarten, eine seiner letzten Amtshandlungen. Friedrich Kiesling und Norbert Frey sind sich in ihrer Einschätzung einig, dass Adenauer es konsequent ablehnte, sich dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus anzuschließen. Aus Rücksicht auf seine Familie, aber auch aus nüchterner Betrachtung der seiner Ansicht nach geringen Erfolgsaussichten. Die Zeit der politischen Abstinenz im Nationalsozialismus wertet Kiesling deshalb als halbes Leben. Zweimal wurde Konrad Adenauer in der NS-Zeit verhaftet. Das erste Mal Ende Juni 1934 für wenige Tage, das zweite Mal kurz nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 für mehrere Monate, obwohl er nicht zum Kreis der Verschwörer zählte. Zwischenzeitlich gelang ihm die Flucht, wie Norbert Frey schreibt.
Am Morgen des 24. September erschien die Gestapo in Rhöndorf und nahm Adenauers Ehefrau fest. Nach scharfem Verhör in der Kölner Gestapo-Zentrale und unter der Drohung, man werde auch ihre Tochter inhaftieren, gab Frau Adenauer schließlich die Adresse preis. Im Gefühl, ihren Mann verraten zu haben, im Unklaren über dessen Schicksal und das ihrer Kinder, schluckte sie Schlaftabletten und öffnete ihre linke Pulsader. Der Selbstmordversuch wurde zwar noch rechtzeitig bemerkt, aber seine gesundheitlichen Folgen mögen Mitursache für ihren frühen Tod am 3. März 1948 gewesen sein.
Trotz der persönlichen Schicksalsschläge kehrte Konrad Adenauer nach 1945 aus dem politischen Abseits ins Rampenlicht zurück und nahm eine herausragende Rolle in der Parteienbildung und der sich abzeichnenden Gründung der Bundesrepublik ein. Friedrich Kiesling attestiert ihm einen autoritären, machtbewussten Führungsstil, durchsetzungsfähig, mit jovialer, präsidialer Attitüde, aber auch wandlungsfähig. Norbert Frey schaut kritischer auf Adenauer, bescheinigt ihm eine staunenswerte, eigentlich unbegreifliche physische und psychische Kondition, nennt ihn allerdings einen mit allen Wassern gewaschenen Mann der Exekutive. Frey zitiert Adenauer mit einer Bemerkung aus dem Jahr 1949.
Ich habe stärkere Ellbogen, als ich früher geglaubt hätte.
Die politischen Ziele und Erfolge Konrad Adenauers nach 1945 sind weitgehend bekannt und werden von beiden Autoren ähnlich referiert: Westbindung, Aussöhnung mit Frankreich, Beitritt zur NATO, Europäische Gemeinschaft, Aussöhnung mit Israel. was im Bewusstsein der damaligen Deutschen eine herausragende Rolle spielte und worauf Norbert Frei hinweist, die Fahrt Adenauers nach Moskau 1955, um die Freilassung der letzten deutschen Kriegsgefangenen zu erreichen.
Die, wie es hieß, Heimholung der 10.000, das ist etwas, was zweifellos zu seinem Wahlsieg 1957 dann der ersten und einzigen absoluten Mehrheit für die Unionsparteien beigetragen hat.
Ein heikles Kapitel der bundesdeutschen Gründungsjahre war der Umgang mit dem Nationalsozialismus. Friedrich Kiesling taucht Konrad Adenauers zögerliches Agieren in ein mildes Licht und spricht von einem ambivalenten Umgang Adenauers mit der NS-Vergangenheit. Norbert Frei hingegen nennt Adenauers erste Regierungserklärung ein Dokument rhetorischer Trostlosigkeit, nicht zuletzt, weil er jedes klare Wort zur NS-Zeit vermieden hätte, auch aus Rücksicht auf die Wähler.
Nach dem Willen der übergroßen Mehrheit seiner Wähler musste es jetzt um die Deutschen als Opfer gehen, statt um die Opfer der Deutschen.
Im Oktober 1962 erschien im Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter dem Titel »Bedingt abwehrbereit« ein Artikel mit dem Tenor, die Bundeswehr sei für einen Atomkrieg nicht gerüstet. Der Artikel löste die sogenannte Spiegel-Affäre aus, ein Angriff auf die Pressefreiheit. Im Bundestag erklärte Adenauer:
Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sage das.
Den Beweis für den angeblichen Landesverrat blieb der Kanzler schuldig. Die Spiegel-Affäre entwickelte sich zur Regierungskrise. Die FDP-Minister erklärten ihren Rücktritt. Verteidigungsminister Franz Josef Strauß musste seinen Hut nehmen. Das Verfahren wegen Landesverrats verlief im Sande. Seit der Bundestagswahl 1961 war Konrad Adenauer nur noch ein Kanzler auf Zeit. Am 15. Oktober 1963 verkündete er im Bundestag seinen Abschied in der ihm eigenen Weise.
Und nun, meine verehrten Damen und Herren, möchte ich Ihnen allen nochmals danken, Ihnen allen ausnahmslos. Dem einen mehr, dem anderen weniger, natürlich.
Konrad Adenauer habe den richtigen Zeitpunkt seines Rückzugs aus der Politik verpasst, lautet Norbert Freis nüchternes Resümee einer lesenswerten, flüssig geschriebenen Darstellung. Frei konzentriert sich mit souveränem Blick für die wesentlichen Aspekte auf markante Ereignisse einer 60-jährigen politischen Karriere und schreckt nicht vor prägnanten, kritischen Urteilen zurück. Friedrich Kiesling hingegen spannt den Bogen weiter. Seine nüchterne, wissenschaftlich konzipierte Biografie umfasst das ganze Leben Adenauers. Er lässt kaum ein Detail aus, hält sich mit wertenden Anmerkungen zurück und nähert sich dem Porträtierten mit gebührendem Respekt. Einig sind sie sich in ihrem Urteil über die herausragende Bedeutung eines ungewöhnlichen Politikers im 20. Jahrhundert.
Fasst unser Rezensent Otto Langels zusammen. Adenauer. 3,5 Leben lautet der Titel der ersten Biografie, geschrieben hat sie Friedrich Kiesling und erschienen ist sie bei DTV. 600 Seiten bekommen Sie für 30 Euro. Und die zweite Biografie von Norbert Frei trägt den Titel Konrad Adenauer, Kanzler nach der Katastrophe. Sie wurde von CH Beck verlegt und kostet für 280 Seiten 29,90 Euro. Andruck, das Magazin für politische Literatur. Die digitalen Plattformen haben ein Ziel, unsere Bildschirmzeit zu erhöhen. Und das trotz all der erwiesenen negativen Folgen für psychische Krankheiten, die allgemeine Gesundheit und natürlich auch die Allgemeinbildung. Und so ist es vielleicht kein Wunder, dass die Zeit, die Menschen durchschnittlich mit den sozialen Medien verbringen, von Jahr zu Jahr länger wird. Und genau darüber hat der niederländische Autor Roland van der Voorst nun ein Buch geschrieben. In »Die Zukunft ist endlos« will er herausfinden, wie digitale Medien unser Leben verändern. Ein gelungener Versuch, findet unser Rezensent Matthias Becker. Obwohl das Buch doch eine große Leerstelle aufweist.
Das Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken, schrieb einst Friedrich Nietzsche und brachte so einen Kerngedanken der späteren Medientheorien auf den Punkt. Wie wir kommunizieren, bleibt nicht ohne Einfluss auf das, was wir kommunizieren und damit auch, was wir wahrnehmen oder auch nicht, was wir für wirklich und für wichtig halten. Welche Folgen hat es da, wenn digitale, vernetzte Medien immer größere Lebensbereiche durchdringen? Roland van der Voorst sieht eine tiefgreifende Veränderung.
So unsicher die Welt in den letzten Jahrhunderten auch war, unser Denken war darin geübt, sich auf einer zielgerichteten Zeitachse zu bewegen. Das ändert sich heute, vor allem unter dem Einfluss der Digitalisierung. Wir unterteilen unsere Zeit in lauter kleine Stücke. Wir folgen keiner Zeitachse mehr, wir pulverisieren die Zeit.
Dadurch kämen uns die längerfristigen Ziele abhanden, an denen wir uns orientieren und die uns Stabilität verleihen, so die Kernthese des Autors.
Die Geschichten, die wir mithilfe digitaler Medien erzählen, sind offener geworden, ebenso wie wir Produkte und Dienstleistungen gestalten. Formen, bei denen das Ende möglichst lange hinausgezögert wird. Die Digitalisierung predigt das Mantra der kontinuierlichen Fortsetzung, indem Algorithmen, Virtualität und künstliche Intelligenz eine immer bedeutendere Rolle in unserem Leben spielen, wird die Welt, in der wir leben, allmählich ihres Endpunktes beraubt.
In diesem Sinne werde die digitale Zukunft endlos sein. Das Unabgeschlossene und Unabschließbare ersetze tendenziell das Zielgerichtete und Vollendete. Alles lässt sich verbessern, aber nichts wird jemals fertig. Maßlosigkeit und Orientierungslosigkeit seien die Folge. Das klingt erst einmal nach einer wenig differenzierten Generalthese. Kulturkritiker beklagen ja seit jeher eine mediale Reizüberflutung und zunehmende Nervosität und Kurzlebigkeit. Aber Roland van der Voorst entfaltet seine These sorgfältig und einfühlsam. Kaum ein Leser wird nicht das eigene Verhalten an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen. Den ersten Kaffee im Bett mit dem Smartphone in der Hand zum Beispiel oder die Unterhaltung mit Freunden über WhatsApp.
Eine Nachricht ist oft keine in sich abgeschlossene Mitteilung, sondern Teil einer Aneinanderreihung schnell aufeinanderfolgender ultrakurzer Sätze. Sie beziehen sich zwar aufeinander und bauen aufeinander auf, doch gibt es keinen Anfang und kein Ende. Der Absender scheint sich nicht um Abgeschlossenheit der Nachricht zu bemühen. Was zur Folge hat, dass bei mir eine ganze Reihe von Pfeif- oder Pieptönen ankommen und ich nie weiß, wann es aufhört.
Solches Anschauungsmaterial ist tatsächlich aus dem Leben gegriffen. Roland van der Voorst betrachtet unterschiedliche Lebensbereiche und Alltagspraktiken und spürt auch ihren Widersprüchen und Mehrdeutigkeiten nach. Zum Beispiel den Folgen von Selbstdarstellung und Bewertung mit Internetprofilen.
Eine Identität, die auf einem Profil basiert, ist diverser und unzusammenhängender. In all diesen verschiedenen Profilen eine zentrale Idee zu entdecken, ist viel schwieriger geworden, wenn man es denn überhaupt anstreben sollte. Andererseits erwecken sie aber auch das Verlangen nach einem erwünschten Kern, einer festen Identität, die alles zusammenfügt. Die Offenheit des Profils und der Welt erweist sich in der Praxis gerade als Auslöser für eine weitere Fixierung darauf, wer man ist oder zu sein glaubt.
Insofern sind Vielfalt und Optionsfreiheit kein Gegensatz zu Identität und Abgrenzung. Ein kluger Gedanke. Der Autor kommt ursprünglich aus der Werbung, hat ein Beratungsunternehmen gegründet und arbeitet mittlerweile für die Rabobank. Er schreibt flott, gelegentlich zu flott, wenn er sich auf vermeintliche historische und technische Tatsachen beruft. Sein Stil ist aber auch stark beeinflusst von taoistischen und buddhistischen Texten. Oft greift er zu Gleichnissen und Sentenzen. Das ist kein Zufall. Denn gegen die Folgen der Digitalisierung bringt Roland von der Forst eine zen-buddhistische Haltung in Stellung.
Die Digitalisierung erfordert die Fähigkeit, die damit einhergehenden Fixierungen aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Wenn wir akzeptieren, dass wir nicht mit unserer digitalen Vergangenheit gleichzusetzen sind, trainieren wir das Denken, uns weniger zu verschließen. Wenn wir lernen, uns weniger auf den nächsten Schritt zu fixieren und zwischen all den Reizen Raum zu lassen, verringert sich die Gefahr, dass wir von den Geräten abhängig werden und ständig von Neuem beginnen wollen.
Die Zukunft ist endlos ist kein politisches Buch. Die Digitalisierung erscheint als Schicksal, das es individuell zu meistern gilt. Der Autor rät zu Meditation, wie ein Mediziner, der einem Schwerstarbeiter Pilates als Ausgleichssport empfiehlt. Hier klafft eine große Leerstelle. Die Geschäftsinteressen der großen Technologiekonzerne, von Meta über Google bis zu OpenAI, tauchen nur ganz am Rande auf. Dabei haben sie doch erheblichen Einfluss auf die digitalen Welten, die wir heute bewohnen. Und damit, wie Roland von der Forst zeigt, auf unser Denken und unsere Beziehungen.
Das war die Rezension von Matthias Becker zum Buch »Die Zukunft ist endlos. Denken in der digitalen Welt« von Roland van der Forst. Aus dem Niederländischen übertragen wurde es von Bärbel Jennecke. Der Titel ist im Verlag HarperCollins erschienen und für 260 Seiten zahlen Sie 24 Euro. Klimawandel, Kriege, die immer weiter aufklaffende Schere zwischen Arm und Reich. Viele Kinder machen sich zu Recht Sorgen um ihre Zukunft. In vielen Sachbüchern zu den Themen Umwelt und Naturschutz hängen die Autorinnen und Autoren deshalb am Schluss ein Kapitel mit Zukunftsvisionen an, um den Leserinnen und Lesern zumindest etwas Hoffnung zu machen. Die britische Wissenschaftsjournalistin Madeleine Finlay und die südkoreanische Illustratorin Jisoo Chwe stellen diese Visionen in den Mittelpunkt ihres Kindersachbuchs »Käfer zum Frühstück«. Sie präsentieren darin ganz verschiedene Ideen für unsere Zukunft. Dina Netz hat das Sachbuch für Kinder ab 8 Jahren gelesen.
Madeleine Finlay kommt sofort zum Punkt. In der Einleitung schreibt sie: »Wir brauchen gute Ideen, weil wir uns um ein großes Problem kümmern müssen. Die Erderwärmung bedroht das Leben auf unserem Planeten. Deshalb suchen Forschende nach neuen Wegen, um die Umwelt zu schützen und unsere Lebensweise zu verbessern.«
Madeleine Finlay schreibt einfach, klar und damit zielgruppengerecht, ohne die zum Teil komplexen Zusammenhänge zu bagatellisieren. Ulrike Schimming hat den Text in ein ebenso gut verständliches Deutsch übersetzt. Jedes Kapitel zeigt Zukunftsvisionen für einen Alltagsort, zum Beispiel im Badezimmer, in der Schule oder in der Stadt. Am Anfang jedes Kapitels umreißt Madeleine Finlay präzise das zentrale Problem, hier zum Beispiel zum Thema Wohnen.
Durch die Erderwärmung werden Teile unseres Planeten unbewohnbar. Bis zum Jahr 2100 wird ein Drittel der Landfläche unter Trockenheit leiden. Dort gibt es dann nicht genug Wasser und Anbauflächen für Nahrungsmittel. Die Städte sind schon jetzt dicht bewohnt und wenn sie sich weiter ausdehnen, zerstören die Städte noch mehr von der Natur. Wo also sollen wir alle Platz finden?
Die Antwortversuche zum jeweiligen Themenbereich finden sich auf den folgenden 2 Doppelseiten. Jisoo Chwe hat sie wimmelig und im Cartoon-Stil gestaltet. Die Illustrationen sind bunt, zum Teil in knalligen Farben gehalten. treten aber nicht in Konkurrenz zum Text, sondern bebildern ihn mit witzigen Details. Ein zusätzliches visuelles Angebot, in das man sich beim Lesen vertiefen kann, aber nicht muss. Die Zukunftsvisionen sind ganz unterschiedlicher Art. Zum Teil sind die Vorschläge schon Realität. Kleidung aus Plastikflaschen kann man vereinzelt bereits kaufen. Andere, wie das Beispiel Tinte aus Autoabgasen, sind noch Zukunftsmusik.
Was wäre, wenn wir die Abgase für unsere Kreativität nutzen könnten? Eine Vorrichtung an den Auspuffrohren kann den Ruß einfangen, bevor er in die Luft gelangt. Mit einem ausgeklügelten chemischen Verfahren lässt sich der Ruß in Tinte verwandeln.
Wie aufwendig dieser chemische Umwandlungsprozess wäre, rechnet Madeleine Finlay nicht vor. Es geht hier in diesem Kindersachbuch nicht um die konkrete Umsetzung, sondern darum, von guten Ideen zu erzählen, die Mut machen für die Zukunft. Ein anderes Beispiel: Krematorien.
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist das traurig und schmerzvoll. Aber was wäre, wenn aus etwas Traurigem etwas Gutes entstehen könnte? Jeden Tag sterben etwa 150.000 Menschen weltweit und viele der Toten werden in Krematorien verbrannt. Diese Krematorien produzieren Wärme, mit der man Gebäude wie Schulen heizen könnte. Das mag gruselig klingen, aber es wäre ein sinnvoller Weg, um Energie wiederzuverwenden, die bis jetzt verschwendet wird.
Dieses Beispiel, wie auch die titelgebenden Käfer zum Frühstück zeigen, möglicherweise müssen wir lernen, unseren Blick auf Dinge zu ändern. Ekel gegenüber bestimmten Tierarten oder Grusel vor dem Thema Tod sind schließlich erlernt. Viele Zukunftsvisionen ordnet Madeleine Finlay kritisch ein, benennt zum Beispiel die Schwierigkeiten, die uns beim Leben auf dem Mars erwarten würden. Mit anderen Themen geht sie dagegen recht unkritisch um, dass der Umstieg von Rindfleisch auf Insekten zwar ökologisch sinnvoll, aber ethisch auch nicht einwandfrei ist wegen der dafür nötigen Massentötungen, thematisiert die Autorin nicht. Noch erstaunlicher wirkt der unhinterfragte Umgang mit KI. Da ist von kluger Kleidung die Rede, die mittels Elektronik die Farbe oder die Temperatur wechselt. Das dürfte nicht gerade als ökologischer Fortschritt zu bewerten sein. Oder Hausaufgaben erledigen mit Hilfe von KI.
Bald gibt es virtuelle Lehrkräfte. Dann beantworten Roboter mit künstlicher Intelligenz die Fragen von Schulkindern. In Zukunft könntest du also beim Lernen eine Robo-Lehrkraft um Hilfe bitten.
Die Einordnung von künstlicher Intelligenz als zumindest noch nicht zuverlässige Quelle fehlt leider. Zumal nicht klar wird, warum KI-basierte Visionen überhaupt aufgeführt werden. Wegen des hohen Energie- und Wasserbedarfs haben sie ja gerade eine schlechte Ökobilanz. Begleitendes Lesen durch Erwachsene empfiehlt sich also. Aber insgesamt ist Käfer zum Frühstück ein Buch, das tatsächlich Mut machen kann, weil es zeigt, wie viele kreative Ideen wir Menschen schon entwickelt haben, um unseren Planeten zu retten. Die Straßenlaternen, die mit Hundekot betrieben werden, sollten in allen Städten sofort umgesetzt werden. 10 große Haufen liefern Strom für 2 Stunden.
Das weiß unsere Rezensentin Dina Netz nach der Lektüre des Kindersachbuchs Käfer zum Frühstück, wie unser Alltag in Zukunft aussehen könnte. Geschrieben hat es Madeleine Finlay, illustriert wurde es von Chisu Chwe und aus dem Englischen übersetzt wurde es durch Ulrike Schimming. Für 88 Seiten zahlen sie 22 Euro und erschienen ist es im Carlsen Verlag. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag hören Sie bei uns unter anderem eine Rezension des neuen Buches von Hartmut Rosa, der ein Buch darüber geschrieben hat, wie wir in der verwissenschaftlichten Moderne zunehmend von Handelnden zu bloß Vollziehenden gemacht werden. Schalten Sie dafür auch nächste Woche wieder ein. Heute war Nils Schniederjan für Sie am Mikrofon. Infos über alle rezensierten Titel finden Sie auch online in der DLF-App und auf unserer Website. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit anregender Lektüre. Machen Sie's gut!